Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Intensiver Blick aus stechenden blaugrünen Augen. Der große Schauspieler Udo Kier ist gestorben. Wir würdigen ihn hier und seine Filme, vor allem auch im Kompressor. Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Schauspieler, der in über 200 Produktionen auftauchte, manchmal nur für 5 Minuten, manchmal aber auch als Mittelpunkt des Geschehens, aber immer unverwechselbar. Das lag an seinen Augen und an seinem Gesicht. Er wurde auch sehr gerne als Nazi genommen, zum Beispiel in dem Trash-Streifen Iron Sky von 2012.
Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte.
Heil Hitler!
Hitler! Und was ist das, Herr Adler?
Ein Spion von der Erde. Ich habe ihn selbst gefangen genommen. Es scheint sich um den Anführer der Stoßtruppe zu handeln.
Herr Adler, soll das ein Witz sein?
Also er selbst meinte, dass nur 50 seiner Filme wirklich gut seien. Udo Kier in Horror und Trash zu Hause wie auch im Arthouse-Kino gewesen. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg hat ihn mal selbst interviewt. Hallo Susanne.
Hallo Max.
Also vielleicht, bevor wir zu deinem Interview von damals kommen, welche Rolle von Udo Kier ist für dich die eindrücklichste?
Ist natürlich echt schwer. Also Iron Sky war irgendwie auch besonders. Aber wenn ich einen anderen nennen sollte, dann vielleicht einen frühen Horrorfilm. Andy Warhols Dracula von Paul Morrissey von 1974. Da hat Udo Kier so einen schwächlichen, kränklichen Dracula gespielt. Auf der Suche nach jungfräulichem Blut.
Let me out tonight. No, not tonight. But I don't have the food I eat. I only have chicken, vegetables I've never seen before. I'm sure they have no virgin meat. It must be tonight. The girls are beautiful. They look so pure. But how can we get at them?
Ja, mit einem ziemlich eindeutig erkennbaren deutschen Akzent, ein ziemlich verzweifelter Dracula, der kein Gemüse mag, der Jungfrauen braucht und die richtige Blutart. Das war so eine eher ungewöhnliche Interpretation der Figur zur Zeit und ganz typisch auch für seine Rollen in den 70er Jahren. Da hat er häufig so bizarre, schaurig schöne Figuren gespielt, hat auch Frankenstein gespielt zu der Zeit, war häufig ein Verführer, der immer so was Abgründiges hatte. Hier bei Dracula war Udo Kier gerade mal 30 Jahre alt, hatte ja eben die von dir auch schon erwähnten strahlend stechenden Augen, war eigentlich eine klassische Schönheit, die aber eben auch wie hier gebrochen war.
Auf jeden Fall. Und so kommt es ja auch zustande, dass er selber auch meinte, dass 50 von seinen Werken nur besonders sind. Er hat halt unglaublich viel gespielt. Nun, du hast ihn auch getroffen selbst, das war aber schon 2014. Wie hast du ihn da erlebt?
Ja, das war beim Filmfest München. Da hat er einen Ehrenpreis bekommen für sein Lebenswerk, hat gleichzeitig auch einen Film vorgestellt, Arteholic von Hermann Waske. Da ging es um seine Liebe zur Kunst. Und Waske hat ihn für den Film auch in Palm Springs besucht, wo Udo Kier gewohnt hat, in einem Haus in der kalifornischen Wüste. Und was das Interview angeht, da war eigentlich auch so wie in seinen Rollen, ich sag mal, kreativ, eigenwillig, ein bisschen exzentrisch. Man wusste nicht so genau, wie er antwortet, mal direkt, mal poetisch, mal assoziativ. Aber was klar war, er sprach sehr, sehr gerne über Kunst.
Ich lebe in Palm Springs in einer ehemaligen Bücherei. Ich sammle Möbel, ich bin ein Sammler. Kriegskinder sammeln, weil sie nichts hatten. Und wenn ich dann auf die Wand schaue, wenn ich Kaffee trinke, dann sehe ich dann Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Robert Longo, Sigmar Polke, Raymond Pettibone. Und das ist schön, weil das sind alles, fast alles Geschenke. Und also die mit Geschichten verbunden sind, wie als ich es bekommen habe.
Ja, und er erzählt dann, dass er manchmal die Bilder umhängt, wenn er sich auf eine Rolle vorbereitet hat. Also Schönheit und ein schönes Gefühl waren ihm wichtig. Sein Haus in Palm Springs waren gerade in den letzten Jahren zentral. Er hat sich wohl sehr intensiv um seine 100 Palmen gekümmert, hat auch gesagt, dass er in der Natur eine Quelle der Ruhe und Entspannung sah. Und als ich ihn darauf ansprach, dass er ja eine Zeit lang viele böse Rollen gespielt hatte, hat er gesagt, naja, um Teufel zu spielen, muss man halt ein Engel sein.
Ja, also das war dann auch der private Udo Kier, der dann auch die Chance überhaupt hatte, diese tolle Kunst und dieses Haus in Palm Springs zu haben. Aber angefangen hat er ja in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen und hat unheimlich viel gespielt dann, bis er sich so hochgearbeitet hat. Wie würdest du seine Entwicklung da beschreiben? Was macht seine Figuren aus?
Also ich finde es spannend, dass er jetzt nicht so ein Wandlungskünstler ist im klassischen Sinne des Schauspiels, sondern mehr so ein wirklich großer Inszenierungskünstler. Also Regisseure, Regisseurinnen haben ihn eingesetzt wie so ein Farbakzent. Also eine Kier-Szene hat immer eine bestimmte Energie erzeugt. Und ja, in den 70er Jahren, die habe ich ja schon erwähnt, in den 80er Jahren, da hat er dann viel europäisches Autorenkino gemacht, hat mit Fassbinder gespielt, mit Wim Wenders, Christoph Schlingensief. Er hat, war so derjenige, der eine Szene kippen konnte, ins Komische oder ins Unheimliche. Häufig war er in Nebenrollen zu sehen, immer wieder auch in Hollywood, wie in Blade, wo er auch mal wieder einen Vampirmagnaten gespielt hat. Seine Rollen, die hatten häufig so eine, naja, so eine Camp-Ästhetik, also sowas Künstliches, Übertriebenes, Theatralisches mit so einem ironischen Unterton. Er wurde ja auch immer mehr zur queeren Ikone, vor allem auch in seinem Spätwerk, in Swan Song zum Beispiel. Da hat er vor 4 Jahren gerade noch erst einen pensionierten schwulen Friseur gespielt. Für die Rolle wurde Udo Kier nochmal richtig gefeiert, weil die Rolle wohl, also weil er da sowohl flamboyant gespielt hat, als auch eben sehr tiefgründig.
Und ja, er war häufig Nebendarsteller, aber du hast es ja eben auch so beschrieben, dass er trotzdem so markant war. War er deswegen so beliebt, weil man ihn sozusagen selbst als Nebendarsteller eben dann doch in Erinnerung behielt?
Ja, ganz genau. Wenn wir uns jetzt eine Rolle anschauen, wie die in My Private Idaho von Gus Van Sant von 91. Da war er übrigens 47 Jahre alt und ist dann auch in den USA geblieben. Da spielt er auf jeden Fall Hans, so einen unheimlichen Typen, der im Hotelzimmer der beiden Hauptfiguren, zwei Strichern, auftaucht und der dann ganz exzentrisch für sie tanzt, mit einer großen Lampe quasi durch den Raum tänzelt, flirtet, düster und witzig, und er will die beiden dann für Sex bezahlen, taucht im Laufe des Films immer wieder auf. Also er bringt hier die beiden Hauptfiguren, gespielt von River Phoenix und Keanu Reeves, im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten. Er hatte genügend Wahnsinn und Humor, um einen Auftritt besonders zu machen, eine gewisse Würze in den Film zu bringen, ohne dabei die Hauptfiguren zu überstrahlen. Und viele Regisseure haben genau diese Qualität an ihm wirklich sehr geschätzt.
Und da hinterlässt er dementsprechend auch eine Lücke. Oder wo würdest du sagen, ist sonst seine Bedeutung für die Filmwelt insgesamt, vielleicht auch für Deutschland und für die USA?
Ja, also genau, wie du es andeutest, also vielschichtig. Also ich meine, man könnte auch sagen, als Exzentriker war er wirklich ein Vorbild für Menschen, die nicht in Schubladen passen wollten. Aber er hat eben diese filmische Brücke geschlagen zwischen Arthouse und Mainstream, hat sich sehr souverän zwischen den Welten bewegt und hat aber auch eben eine Brücke geschlagen zwischen den USA und Deutschland, war wirklich Teil beider Kulturen und wird ja auch in beiden Ländern gefeiert.
Der vielbeschäftigte Schauspieler und ja, mit den markanten Augen, Udo Kier, ist verstorben. Deutschlandfunk Kultur Filmredakteurin Susanne Burg hat uns sein Leben und seine Karriere nochmal näher gebracht. Herzlichen Dank dafür. Kulturarbeit wird schlecht bezahlt, das wissen wir alle, aber wir verdrängen das natürlich gerne, denn es gibt ja immer genug Leute, die sich doch unter prekären Verhältnissen auch bereit erklären, das trotzdem zu machen, weil sie eben Kultur lieben. Aber wie prekär die Verhältnisse sind, das hat das Netzwerk Filmkultur NRW in einer Befragung herausgefunden. Es ging da um Arbeitsverhältnisse bei der filmkuratorischen Arbeit, also Festivals, Filmreihen, Filmbildung. Hören wir ein Zitat daraus. Aus der Umfrage des Netzwerkes Filmkultur NRW. Genaueres wollen wir jetzt von Jenny Krüger erfahren, Geschäftsführerin von Edimotion, dem Festival für Filmschnitt und Montagekunst in Köln. Sie hat an dieser Befragung mitgearbeitet. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Jenny Krüger, Sie haben mehr als 100 Leute befragt, die filmkuratorisch tätig sind. Wer genau ist eigentlich damit jetzt gemeint? Wie sieht deren Arbeit aus? Wie umfangreich ist die?
Ja, FilmkuratorInnen sind im Prinzip diejenigen, die die Filmauswahl für Festivals, Filmreihen, auch Programmkinos machen. In der Regel mit einem gewissen programmatischen Anspruch, kann man sich vorstellen, wenn man an die Wettbewerbe für Festivals denkt, aber auch an Filmreihen, die einen besonderen Fokus haben, sei es thematisch oder auf das Werk einer Person gerichtet. Und die Arbeit besteht im Wesentlichen aus der Zusammenstellung des Programms. Davor findet natürlich in der Regel eine Sichtung von oft vielen Filmen statt. Dazu gehört dann aber auch die Planung und Durchführung der Veranstaltung selbst.
Also zeitintensiv, ne?
Sehr zeitintensiv tatsächlich. Mhm. Und am Ende dann auch oft die Moderation von den Filmgesprächen mit den FilmmacherInnen, die ja dann oft bei diesen Veranstaltungen dabei sind. Aber ich würde sagen, zentral ist die Konzeption und Programmierung von Filmprogramm, das außerhalb des kommerziellen Kinobetriebs stattfindet. Mhm.
Dazu gehören natürlich auch Kenntnisse, also Expertise und natürlich auch ein bisschen Fantasie und Kreativität. Was haben Sie rausgefunden? Was verdienen diese Filmkuratoren im Schnitt? Also wie prekär ist deren Beschäftigung?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach rauszubekommen, weil es in der Branche total üblich ist, dass man mit Pauschalverträgen arbeitet. Das heißt, ich bekomme als Filmkuratorin den Auftrag, konzipiere mir doch diese Wettbewerbssparte und vielleicht mit diesem thematischen Fokus, und dafür bekommst du einen bestimmten Betrag XY, und danach wird nie wieder gefragt, wie viel hat man eigentlich gearbeitet, wie viel hat man gesichtet, wie viele Leute hat man angefragt, wie war der Aufwand eigentlich. Das heißt, das war nicht so einfach, das rauszufinden, aber wir haben das versucht. Wir haben sowohl die KuratorInnen als auch die Programme, also die Veranstalter gebeten, sich da mal hinzusetzen und genau drauf zu gucken auf ihre Verträge, und mit dem Ergebnis, dass man, dass 46% der Personen, die wir befragt haben, unter 20 Euro pro Stunde verdienen. Ich glaube auch sehr deutlich häufig, also sehr deutlich unter 20 Euro. Und ein bisschen drastischer wird das noch, wenn man nach dem Gesamthonorar im Jahr fragt. Das haben wir auch gemacht. Da haben tatsächlich nur 3% der Personen, die wir befragt haben, angegeben, über 30.000 Euro im Jahr zu verdienen. Also das wäre dann, sagen wir mal, so ein Bereich, wo man von einigermaßen vielleicht Sicherung der Lebensbedürfnisse halt reden kann.
Und das alles, also sagen wir mal, nicht mal Mindestlohn in manchen Fällen oder in vielen Fällen. Mhm. Und das alles bei einer Ausbildung, die in der Regel akademisch, manchmal sogar mit Doktortitel ist, ne?
Richtig. Also man kann sagen, dass gut 90% der Befragten ein Diplom oder ein Master oder eben sogar eine Promotion haben, ja.
Schon Wahnsinn. Was für Sie das überraschendste oder sagen wir mal alarmierendste Ergebnis dieser Studie?
Ja, natürlich eben dieses Gesamthonorar, weil das eben bedeutet, dass praktisch niemand davon leben kann, von dieser Tätigkeit. Wenn man vielleicht mal von Festangestellten bei ganz großen Festivals absieht, aber auch das gibt es praktisch eigentlich gar nicht. Und genau, wir haben dann auch nach weiteren Einnahmequellen gefragt, weil uns das natürlich interessiert hat, wovon leben die Leute eigentlich. Mhm. Es gab ziemlich viele, also etwa 20%, die keine weiteren Einnahmequellen haben, also de facto in Armut leben. Und knapp die Hälfte hat weitere Jobs innerhalb der Kulturbranche, und der Rest wird halt querfinanziert über Partner, Familie, Sozialleistungen teilweise. Also das fand ich doch noch ein bisschen dramatischer, als ich das vorher angenommen hatte.
Ja, und wenn man sich dann fragt, erstens, warum arbeiten die Leute überhaupt unter diesen Bedingungen, und warum fordern sie nicht mehr Geld ein, dann helfen diese beiden Zitate weiter. Da kommt dann ein Zitat: die Arbeitsverhältnisse sind unsicher, daher die Angst, zu viel über Bezahlung zu diskutieren oder als Störenfried wahrgenommen zu werden. Und früher machten wir unser Hobby zum Beruf, heute wird unser Beruf zum Hobby gemacht. Und da würde ich wieder ansetzen, klingt nach großem Idealismus. Warum ist der bei diesen Tätigkeiten eigentlich so ausgeprägt, und warum hat man da auch ja offensichtlich auch Angst, überhaupt über Geld zu reden?
Ja, also ich glaube, das ist, was man vermutlich für die gesamte Kultur- oder Kunstbranche sagen kann. Also bei uns, bei allen Personen, die in diesem Bereich arbeiten, ist eine ganz große Leidenschaft für Kino und Filme vorhanden und der Wunsch, diese mit anderen zu teilen, die tollen Produktionen, die entstehen, auf die Leinwand zu bringen. Und das hat schon durchaus auch mit dem Gefühl der gesellschaftlichen Verantwortung zu tun, weil wir sind ja alle davon sehr überzeugt, dass Kultur kein Luxusgut ist, sondern essentieller Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und da möchte man natürlich auch seinen Beitrag dazu leisten.
Ja gut, allerdings darf man ja eben auch nicht verhungern. Und ist das nicht auch eine, also kulturell im Sinne von kulturell-gesellschaftliche Frage, dass man sich selber da nicht vernachlässigen darf?
Ja, absolut. Das kann man definitiv so sagen. Es gibt auch in den letzten Jahren auch auf Initiative der Verbände und Interessengemeinschaften, die sich in den letzten Jahren wirklich sehr verstärkt gegründet haben, ein verstärktes Bewusstsein darüber. Also vor allem finde ich zunächst bei den VeranstalterInnen, weil das diejenigen sind, die sich zuerst vernetzt haben, dass man gerne fair bezahlen möchte. Da gibt es verschiedene Initiativen. Verdi hat eine Initiative gestartet, den Fair Festival Award. Es gibt die AG Film Festival, die sich mit diesem Thema befasst. Eben auch das Netzwerk Filmkultur, das diese Befragung initiiert hat. Da gibt es verstärkt Bemühungen darum. Und ich glaube, das wird auch zunehmen, weil die Branche hat, ist nicht überraschend, ein Nachwuchsproblem. Also das war auch etwas, was wir rausgefunden haben mit der Befragung, dass tatsächlich nur 10% der Personen, die wir befragt haben, unter 30 ist. Da sieht man, wir werden in wenigen Jahren ein großes Problem bekommen, weil die Leute völlig verständlicherweise das nicht mehr als ihre Zukunftsbranche wahrnehmen.
Die Jungen lassen sich das nicht mehr bieten.
Richtig, so sieht es aus.
Fragt man sich, warum sich die Alten so lange oder die Älteren so lange bieten lassen, ne? Also was machen Sie mit den Ergebnissen der Studie jetzt? Können Sie da sozusagen direkt drauf aufbauen, um Verbesserungen zu fordern?
Ja, das wünschen wir uns natürlich sehr. Also wir hatten im Prinzip zwei Ziele mit dieser Befragung. Einmal eine größere Transparenz zu schaffen, Problembewusstsein. Wir wollen auch die KuratorInnen in die Lage versetzen, ihre eigene Situation besser reflektieren zu können, weil das war was wir am Anfang sehr stark festgestellt haben. Also ich habe so oft die Antwort bekommen, ich will gar nicht wissen, wie viel ich verdiene, weil dann könnte ich meinen Job direkt lassen. Und ich glaube, das ist sehr oft so. Also ein erster Ansatz wäre, dass wir als Netzwerk Filmkultur in Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden, die sich mit der Thematik beschäftigen, gerne einen Ort schaffen würden, an den Menschen sich wenden können, wo auch gerne junge Leute, die in dem Bereich arbeiten möchten, sich beraten lassen können über Vertragsgestaltung, über wie kann ich mir überhaupt eine Existenz aufbauen, in diesem Bereich arbeiten. Das wäre die eine Sache, die wir gerne anstoßen möchten. Aber natürlich möchten wir diese empirische Basis, die wir jetzt haben, und wir möchten auch die Befragung weiter fortsetzen in den nächsten Jahren, die möchten wir natürlich als politisches Instrument nutzen.
Und vor allem nicht nur in dem Bereich Filmkuration, sondern sondern in allen Kulturbereichen, ne?
Klar, all die das jetzt betrifft, vielleicht mal als Beispiel, in Nordrhein-Westfalen wird es ab dem kommenden Jahr für landesgeförderte Projekte eine Honoraruntergrenze für KünstlerInnen geben. Das heißt, die müsst dann, wenn man eine Kalkulation einreicht bei den Förderungen, muss aufgeschlüsselt sein, wie viel verdienen die Personen. Da sind tatsächlich im Moment die KuratorInnen im Filmbereich noch gar nicht berücksichtigt. Das wäre natürlich eine erste Maßnahme, dass die da überhaupt wahrgenommen werden. Aber vor allem wird sich da sehr schnell zeigen, dass es eine sehr große Lücke zwischen dem Plan aus der Politik und der Wirklichkeit besteht, weil mehr Geld wird es voraussichtlich nicht geben. Und das heißt, die Zahlen, die wir jetzt gewonnen haben, werden hoffentlich Auftakt für eine Diskussion sein, die einerseits die Frage stellt, müsste es nicht Mindesthonorare für alle Berufe in dem Bereich geben, nicht nur für die klassischen KünstlerInnen, aber auch eine Diskussion darüber, wie viel Kultur uns wir mit den aktuellen Mitteln leisten können. Denn wenn die in Zukunft die Kalkulationen realitätsgerecht dargestellt werden mit dem Mindesthonorar, was aktuell in der Gesetzesvorlage steht, was sehr, sehr, sehr deutlich über dem liegt, was bezahlt wird, ist natürlich gleich die Frage anschließend, was passiert dann, wenn viele Projekte offenbar dann nicht mehr gefördert werden können, weil sie die Mindesthonorare nicht zahlen können.
Tja, also da ist dringend Nachbesserungsbedarf und offensichtlich muss das Thema auch transparenter gemacht werden. Jenny Krüger von Edimotion, Festival für Filmschnitt und Montagekunst in Köln. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, ebenso. Wiedersehen.
So, und apropos Transparenz, Sie waren eben sicherlich etwas erstaunt, dass Zitate nicht eingesprochen wurden, sondern von mir paraphrasiert wurden. Das war ein Irrtum, den bitte ich zu entschuldigen. Wir haben eine aufgezeichnete Version gesendet, die nicht die geschnittene und korrekte Version war. Abgesehen von den Zitaten war aber sowieso eigentlich alles okay. Und insofern bitte ich dieses zu entschuldigen, dass Sie da die Zitate nicht wie gewünscht gehört haben. Decolonized Glamour Talks, das ist eine performative Talkreihe, die 2023 schon auf YouTube mit einer ersten Staffel begonnen hatte und jetzt unter anderem auf der Theaterbühne weitergeht.
Bei uns gibt's Raum für Empowerment anstatt Erklärschleifen. Wir wollen Diversitätsdebatten weiterdenken, inspirieren und inspiriert werden und dabei gut aussehen und glitzern.
Das sagt die schwarze Schauspielerin Lara Sophie Milagro, Host dieser Decolonized Glamour Talks. Gestern gab es eine Sonderausgabe in der Berliner Volksbühne im Rahmen der Festwoche zum 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Windhoek in Namibia. Also, und mein Kollege Mathieu Braun war da. Hallo.
Hallo.
Ja, Mathieu, was ist denn eigentlich überhaupt das Dekolonisierte an dieser Gesprächsreihe und was wird da performt?
Also erstmal ist es ein ganz klassisches Panel-Format. Also Lara Sophie Milagro stellt ihren Gästen nacheinander Fragen. Zwischendurch werden Videos von deren Arbeiten abgespielt. Und dann gibt es noch kleine Rituale. Zum Beispiel wurde Salbei an das Publikum verteilt. Es sollte eigentlich verbrannt werden. Das war aber dann aus Brandschutzgründen nicht erlaubt. Und den Höhepunkt des Abends bildet dann aber eine Performance, die sie im Vorfeld mit ihren Gästen gemeinsam durchgeführt hatte. Es wurde ein kurzer Film abgespielt. Darin sieht man, wie Lara Sophie Milagro und ihre Gäste Schreine bestücken. Jeweils einen für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und sie haben außerdem gemeinsam Bilder gemalt, getanzt, Collagen angefertigt. Das ist dann so der performative Teil des Abends, den man auf Video sieht.
Also hört sich auf jeden Fall unterhaltsam an. Das waren ja diesmal drei Frauen als Gäste mit deutsch-namibischen Familiengeschichten jeweils. Was haben die erzählt?
Die haben alle drei davon berichtet, wie ihre deutsch-namibische Familiengeschichte ihre Arbeit beeinflusst. Also die Künstlerin Wichitua Djiharine zum Beispiel hat in den Sammlungen europäischer Museen nach Objekten gesucht, die zu ihrer Familie gehören und da auch welche gefunden tatsächlich. Und für die Tänzerin und Forscherin Duduzile Vogt ist das Tanzen ein Weg, ihre eigene Familiengeschichte zu erforschen. Sie sagt, man tanzt nie allein, die Vorfahren schauen immer zu und tanzen auch mit. Und auch für die DJ Nika Herrero ist ihre Arbeit eine Form von Identitätsfindung und sogar von Aufarbeitung von Traumata. Sie hat ihren Vater, der Herrero war früh verloren, und hat sich lange nicht mit der eigenen Geschichte beschäftigt, sagt sie. Aber durch das Auflegen von Afrohaus holt sie das nach.
Irgendwann war ich dann alt genug, um zu sagen, okay, irgendwas ist in mir gebrochen, irgendein inneres Kind wahrscheinlich. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und die Musik, finde ich, ist eine Art heilende Kraft. Also es erzählt eine Geschichte, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich recherchiere Musik, ich habe viel mehr Freunde um mich herum, die aus dem afrikanischen Kontext oder aus dem Afro-House-Kontext sind. Und ich glaube, es ist so eine Art Selbstheilung.
Kolonialgeschichte prägt die Arbeit dieser Frauen, aber auch die Art, wie sie arbeiten. Also Duduzile Vogt zum Beispiel hat erzählt, dass sie nicht für Produktionen arbeitet, bei denen sie die einzige Person of Color ist. Und Wichitua Djiharine macht keine Projekte mehr, bei denen sie das Gefühl hat, alles von Grund auf erklären zu müssen. Sie kläre gerne auf, aber nicht, wenn gar kein Wissen über Namibia und die deutsche Kolonialgeschichte vorhanden sei. Und das passt auch gut zum Anspruch von Decolonized Glamour Talks. Also nicht bei minus 100 anfangen, keine Diversitätsdebatten oder Erklärschleifen. Und danach habe ich Lara Sophie Milagro auch gefragt.
Ich möchte eigentlich lieber die Leute empowern, meine Leute. So, und damit meine ich nicht nur schwarze Menschen oder Menschen of Color, sondern auch die weißen Menschen, die an einem anderen Punkt sind einfach und die Diskussion an einem anderen Punkt aufnehmen wollen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss meine Energie in die Community geben und nicht in diesen Erklärbär.
Ich hatte ja erwähnt, dass das Ganze im Rahmen der Festwoche zum 25. Jubiläum dieser Städtepartnerschaft Berlin-Windhoek stattgefunden hat. War das auch nochmal extra Thema?
Ja, eine der eingeladenen Künstlerinnen, Wichitua Djiharine, war selber an der Festwoche beteiligt. Sie hat nämlich auf das Berliner Abgeordnetenhaus Bilder und Schriftzüge projiziert. Und was ich aber spannend fand, ist, dass sie auch ein bisschen von der Stimmung in Windhoek selber berichtet hat, wo ja auch Sachen stattfinden, Festivitäten. Und sie meinte aber, dass das schon alles sehr aus Deutschland gesteuert wird und dass in Windhoek selber die Kulturszene das Ganze auch eher skeptisch sieht. Und zwar aus diesem Grund.
When it comes time to do the right thing, Germany has shown time and time again that it won't do the right thing when it comes to reparations and all of that. But they will give us a great cultural program.
Also Deutschland liefert ein Kulturprogramm, statt Reparationszahlungen zu leisten. Das sagt Wichitua Djiharine hier. Und dazu muss man wissen, dass die Bundesregierung zwar den Völkermord an den Herero und Nama anerkannt hat, den die deutschen Truppen zwischen 1904 und 1908 begangen haben, aber sie weigert sich, Reparationszahlungen dafür zu leisten. Und zwar begründet sie das damit, dass es zu diesem Zeitpunkt noch kein Völkerstrafrecht gab und Deutschland daher rechtlich nicht dazu verpflichtet ist. Und trotzdem haben sich Deutschland und Namibia 2021 auf die Zahlung von 1,1 Milliarden Euro geeinigt, als Unterstützung über die nächsten 30 Jahre. Aber geflossen ist das Geld noch nicht.
Auch nicht ein Teil von dem Geld, das sollte ja bald dann beginnen, oder? Nehme ich an.
Ja, aber noch gar nichts.
Also du hast jetzt gesagt, dass das Konzept auch dieser Talk-Reihe ist, dass man eben nicht bei Null anfängt. Ich denke, das ist irgendwie klar geworden. Die Frage ist natürlich, ob das Publikum tatsächlich auch soweit ist. Geht dieses Konzept auf?
Das Publikum war soweit. Also das war aber auch ein Publikum, was auch zusammengehörte. Es war sehr familiär irgendwo auch von der Stimmung her. Und ich finde, dass dieser Ansatz, der ist ja auch total gerechtfertigt. Das hat man ja auch gesehen in dem Fall. Wenn man sozusagen später einsteigt in der Diskussion, dann kann man auch konkreter über die Lebens- und Arbeitssituationen von schwarzen Künstlerinnen sprechen. Ich fand es zum Beispiel spannend, auf die Frage, was Erfolg für sie bedeutet, hat Vishitua Jihanire zum Beispiel geantwortet, sich nicht mehr mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen zu müssen. Also quasi, wenn schwarze Künstlerinnen auch unpolitische Arbeit machen können, das wäre dann eigentlich ein Erfolg. Das ist so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das hätte man vielleicht in einem anderen Panel, wäre man nicht so weit gekommen. Aber wenn man später in die Diskussion einsteigt, dann birgt es natürlich immer auch die Gefahr, dass die Veranstaltung dadurch jetzt nicht für ein großes Publikum gemacht ist oder ein großes Publikum erreicht und so ein bisschen ein Community-Phänomen bleibt.
Also richtig voll war es jetzt nicht unbedingt, oder doch?
Doch, es war schon voll.
Ja, Volksbühne ist ja schließlich ein großer Laden, ne?
Roter Salon in der Volksbühne, der ist wieder klein.
Okay, alles klar. Mathieu Braun war für uns bei der Sonderausgabe der Decolonized Glamour Talks zu Namibia dieses Thema diesmal. Vielen Dank. Pop, Punk, Avantgarde und sehr viel Haltung. Anfang der 80er Jahre erschien in Hannover ein Magazin, das später dann Kultstatus bekommen sollte, Elaste. Da rings a bell sozusagen, wenn man auf der Transitstrecke unterwegs war, zwischen Berlin und Hannover zum Beispiel. Gegründet von drei Anfang 20ern, die aus dem Nichts plötzlich dann Andy Warhol, Kraftwerk, Pedro Almodovar oder auch Duran Duran porträtierten. Ja, und jetzt erscheint ein 560 Seiten starkes Best-of-Buch Elaste 1980 bis 86. Holger Weiß hat sich für uns angeschaut, warum dieses Magazin so besonders war und hat auch mit den Machern von damals gesprochen.
Deutschland 1980. Kalter Krieg, Waldsterben, triste Städte. Alles wirkt grau und schwer. Und plötzlich liegt da ein Magazin am Kiosk, das aussieht, als wäre es direkt aus einem New Yorker Club gefallen. Neonfarben, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Fotos, New Wave-Ästhetik.
Elaste war sehr großformatig, passte eigentlich nicht in den Zeitschriftenkiosk, stand zum Beispiel in Bahnhofsbuchhandlungen, war bunt, plakativ, hatte um die 100 Seiten und die Inhalte waren alle Kulturbereiche von Musik, Film, Literatur, Architektur, Comic, Mode und Zeitgeist.
Erzählt Michael Reinbuth, einer der drei Gründer neben Thomas Elsner und Christian Wegener. Elaste trifft den frühen 80er Zeitgeist auf den Punkt. Glamourös, popkulturell, politisch und vollkommen frei gestaltet. Und das ausgerechnet aus Hannover. Drei junge Typen, inspiriert vom Do-It-Yourself-Spirit des Punk, gründen spontan ein eigenes Magazin und legen direkt los.
Der dritte im Bunde, Christian Wegener, der Mitbegründer von Elaste, und ich saßen irgendwie am Küchentisch und hatten so ein Fanzine aus Hannover in der Hand. Und haben gesagt, hey, sowas ist cool, sowas wollen wir auch machen, aber vielleicht schöner, größer, breiter. Dann haben wir Thomas getroffen ein paar Tage später, haben ihm unsere Idee erzählt und dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir das. Und dann haben wir einfach angefangen, Interviews zu machen, Fotos zu machen, Modefotos zu machen.
Am Anfang machen sie alles selbst, Fotos, Texte, Layout, Druck. Später spezialisiert sich das Trio. Elsner aufs Artwork, Reinbuth aufs Schreiben. Wegener wird der Fotograf. Prominente Autoren wie Giovanni Di Lorenzo und Fotografinnen wie Ellen von Unwerth kommen dazu. Und die ersten Interviews? Einfach mutig rangehen. Backstage mit Iggy Pop, David Byrne oder Duran Duran. Damals geht das noch einfach. Die Gespräche laufen eher beiläufig. Genau das lieben die Leser und Leserinnen. Der große Coup gelingt mit der Titelstory über Andy Warhol. Der kommt für eine Retrospektive nach Deutschland und die drei wollen ihn für ihr Magazin. Thomas Elsner erinnert sich.
Ja, wir haben ihn am Flughafen abgepasst, haben mit ihm gesprochen, haben ihm das Heft gegeben und dann haben wir prompt eine Einladung gekriegt für die Vernissage abends. Und wir haben mit ihm den Abend sozusagen verbracht und die Journalisten und die Galeristen saßen weit abgeschlagen an einem anderen Tisch und wir saßen zu dritt um Andy Warhol rum.
Spätestens ab diesem Moment wird Elaste selbst zur Referenz. Die Bands wollen ins Heft, nicht umgekehrt. Doch 1986 ist Schluss. Die Gründer sind inzwischen Ende 20, ihre Leben haben sich geändert und sie wollen neue Wege gehen und Geld verdienen. Elaste war ihr Baby, aber kein Geschäftsmodell. Dazu kommt ein veränderter Zeitgeist mit neuen Themen und neuer Musik. Thomas Elsner erinnert sich an ein abruptes und schmerzhaftes Ende.
Ja, am Ende endete das, dass unser damaliger Sponsor sozusagen das gesamte Elaste-Inventar in einem Müllcontainer versenkte, weil er nicht so zufrieden mit uns war und irgendwie gedacht hat, wir müssten motivierter arbeiten.
Vier Jahrzehnte später kommt Elaste nun zurück, als großzügiges Best-of-Buch. Weinbrot und Elsner haben Archive durchforstet, Fotos gesichtet, Texte neu sortiert. Eine Art Remix ihrer eigenen Geschichte. Und genauso spontan wie damals, sagt Thomas Elsner.
Im Grunde war es genauso spontan, wie wir die Hefte gemacht haben. Gar keine Frage. Also da war kurz so ein Spirit da. Wir haben gedacht, wir haben coole Sachen gemacht. Das müssen wir nochmal zusammenfassen.
Und Michael Reinbot ergänzt.
Und im Zuge dieses Revivals der 80er Jahre in allen Kulturbereichen war es eigentlich für uns klar, wir müssen irgendwie die Laster nochmal den Leuten zeigen.
Erlaste 1980 bis 86 versammelt nun auf 560 Seiten Interviews von Andy Warhol bis Mick Jagger, Fotos von David Bowie bis Blixer Bargeld und eine Download-Playlist mit Songs aus den 80ern und im Stil der 80er. Ein Kaleidoskop aus Sounds, Bildern und Geschichten einer Zeit, die uns auch heute noch oder gerade wieder viel zu erzählen hat.